Mal gucken. Okay, also jetzt sind wir dran.
Herzlich willkommen zu Frauentratsch. Hier geht es um Feminismus, Gesellschaft und Kirche. Ich bin Sabine Cornelissen, Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel und spreche mit interessanten Frauen über Familie und Beruf, Ehrenamt, Diskriminierung und Sexismus und vieles mehr. Also, hört zu, denkt mit und lasst euch inspirieren. Unser Thema heute: Frauen und Armut. Ich spreche in diesem und auch in den nächsten Podcasts mit Menschen, die beruflich Angebote bereitstellen für von Armut betroffene Menschen. Ich spreche nicht mit Betroffenen selbst. Bei Frauen und Armut, da denken wir unter anderem an Altersarmut. Frauen, die sich mit einer extrem kleinen Rente durchschlagen müssen, vielleicht weil sie immer nur in Teilzeit gearbeitet haben. Oder weil es Lücken gibt aufgrund von Familienzeiten. Ich denke an alleinerziehende Frauen und ihren finanziellen Abstieg durch die Trennung vom Ehepartner. Ich denke an geringfügig Beschäftigte, an die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Ich denke an Familien mit Hartz IV, die in der Armutsfalle feststecken. Besonders betroffen sind Frauen mit Migrationsgeschichte sowie Frauen mit Behinderung. Die Sorgearbeit der Frauen hat ein geringeres Einkommen zur Folge, woran sich wiederum eine geringere Rente anschließt. Gender Care Gap führt zu Gender Pay Gap und in Folge zu Gender Pension Gap. Ja, es gibt Hilfsangebote auch von kirchlicher und diakonischer Seite. Und darüber will ich heute mit meiner Gesprächspartnerin sprechen. Sind diese Angebote ausreichend? Sind sie mehr als ein Pflästerchen? Und was müsste sich grundlegend ändern? Ja, meine Gesprächspartnerin heute ist Iris Hoffmann, Ehrenamtskoordinatorin der Evangelischen Kirchengemeinde in Euskirchen. Und sie berichtet uns über die Suppenkirche. Erstmal hallo, Frau Hoffmann.
Hallo.
Was ist denn die Suppenkirche und an wen wendet sie sich denn?
Die Suppenkirche ist ein sozialdiakonisches Projekt in unserer Kirchengemeinde, das seit Januar 2015 besteht. Es geht darum, jeden Donnerstag laden wir in unseren Gemeindesaal ein zu einer frisch gekochten Mahlzeit. Vor der Corona-Pandemie kamen da wöchentlich 90 Besucherinnen und Besucher.
Das ist toll.
Und das Motto ist im Prinzip, alle gehören an einen Tisch. Also es richtet sich an alle Menschen, die Hilfe, Gemeinschaft und Wärme suchen, ohne Ansehen der Herkunft oder der Religion und auch ohne Nachweis der Bedürftigkeit. Grundsätzlich ist es so, wer etwas geben möchte, der kann das gerne tun. Wir haben ein Team von rund 45 Ehrenamtlichen, die sich für dieses Projekt einsetzt, das ausschließlich eben auch durch Spenden finanziert wird. Es ist immer auch ein Seelsorger vor Ort, der eben ein offenes Ohr hat und auch Hilfe und Unterstützung da vermittelt, wo es nötig und gewünscht ist. Genau, ist
Also
eben
das.
ganz wichtig nochmal, alle gehören an einen Tisch. Das ist eigentlich so das, was über allem steht.
Also egal, welche Religion ich habe, wie ich aussehe oder ob ich Frau oder Mann bin, kommen auch Kinder dazu mit ihren
Ja,
Familien oder mit der
also
Mutter?
Kinder kommen auch. Das ist aber nicht so häufig der Fall, weil wir ja eben Donnerstagmittag geöffnet sind und es inzwischen ja auch viele Betreuungsangebote gibt über Kindergarten und Schule. Sind das eher Einzelfälle und eben, wenn dann auch jüngere Kinder. Genau.
Wie ist das jetzt mit Corona-Nachweis? Wie haben Sie es in dieser Zeit geschafft, als erstmal, denke ich mal, eigentlich alles zu sein sollte und später haben Sie aber trotzdem oder währenddessen auch trotzdem was ausgeben können? Erzählen Sie doch einfach mal.
Also wir sind wirklich froh, sagen zu können, dass die Suppenkirche kein einziges Mal geschlossen blieb. Also wir haben im März letzten Jahres sofort umgestellt auf eine To-Go-Variante, die eben auch donnerstags zur gleichen Zeit verteilt wurde. Da gab es von den Besucheranzahlen erstmal einen kleinen Einbruch. Das hat sich aber schnell wieder stabilisiert eigentlich, sodass wir den Kontakt gut halten konnten. Es sind natürlich neue Gesichter dazugekommen, einige sind auch weggeblieben, aber der große Kern konnte eigentlich der Kontakt aufrechterhalten werden. Und Das haben die jetzt weitergeführt seitdem und haben erst jetzt vor 2 Wochen die Suppenkirche auch wieder im Gemeindesaal geöffnet, weil wir da eben den wachsenden Impffortschritt abwarten wollten und eben auch sicher gehen wollten, dass wir da ein gutes Hygienekonzept auch haben, sodass alle auch mit einem guten Gefühl wieder im Gemeindesaal Platz nehmen können, ne? Genau.
Das heißt, die Menschen, die kommen, kommen nach den Richtlinien GGG oder kommen sie auf jeden Fall auch rein? Sie sagen, sie haben ja ein gutes Hygienekonzept. Spielt das irgendwie eine Rolle, ob man geimpft oder getestet ist oder wird da jetzt gar nicht nachgefragt?
Es kommt also das spielt schon eine Rolle. Wir richten uns da nach der 3G-Regelung, die wir grundsätzlich in unserer Kirchengemeinde auch so umsetzen. Es ist aber so, dass wir eben auch weiterhin die Mahlzeiten zum Mitnehmen anbieten, was auch weiter nachgefragt wird. Also jemand, der das jetzt nicht nachweisen kann, dass er geimpft, getestet oder genesen ist, oder vereinzelt gibt es ja auch Fälle, die sagen, das ist mir alles zu unsicher, das möchte ich trotzdem nicht, die können weiter ihre Mahlzeit auch mitnehmen.
Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, es ist im Gemeindehaus, weil es heißt ja immerhin nicht Suppenküche, sondern es heißt ja Suppenkirche.
Ja, genau, richtig. Also das ist ganz bewusst so gewählt, der Begriff. Es findet eben im Gemeindesaal statt und es geht ja auch darum, eben in die Gemeinde einzuladen. Ja, also ganz bewusst auch Gruppen anzusprechen, von denen man aller Erfahrung nach sagen muss, dass sie sonst oft nicht den Weg in die Kirche finden. Und zum anderen spielt da auch die Rolle, dass bei der Suppenkirche eben klar wird auch, also erstmal, dass es mit Kirche verknüpft ist. Und zum anderen eben auch, dass wir uns ein bisschen abgrenzen von der klassischen Suppenküche im altherkömmlichen Sinne. Ne? Also bei uns geht es natürlich auch um die warme Mahlzeit, aber es geht eben vor allem auch um das Miteinander an den Tischen. Also wir öffnen ganz bewusst ja auch schon um 11 Uhr, Essensausgabe ist erst um 12 und geben dadurch eben die Möglichkeit, ab 11 schon an den Tischen bunt gemischt zusammenzusitzen, ins Gespräch zu kommen, bei einer Tasse Kaffee ein bisschen Ruhe auch zu finden. Und das wird wirklich rege genutzt. Und das ist auch so ein bisschen das Herzensthema, was wir in der Suppenkirche haben.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, neu dazukomme, was passiert denn dann? Ich bin ja jetzt erstmal, vielleicht bin ich hungrig, kann ja sein, aber natürlich ist sowieso erst einmal neu dazu zu kommen in eine Gruppe, die vielleicht ja auch schon besteht, ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Was passiert denn dann mit mir, wenn ich jetzt ins Gemeindehaus reingehe?
Naja, wir heißen Sie herzlich willkommen.
Danke.
Die Türen sind bald geöffnet. Wie ich ja auch sagte, wir haben immer Seelsorger auch vor Ort oder also generell Hauptamtliche auch, wie auch mich, dass man eben auch einen Blick hat, wenn neue Besucherinnen und Besucher kommen und dass wir da auch aktiv drauf zugehen und ein bisschen schauen. Manche fragen auch ganz schüchtern oder gucken auch erstmal so ein bisschen unsicher um die Ecke. Die sprechen wir eben auch an, dass sie auch das Gefühl haben, sie sind willkommen, sie können sich setzen und die Bedürftigkeit wird nicht geprüft bei uns. Also grundsätzlich ist ja eben jeder auch willkommen und von daher heißt es dann auch erstmal Platz nehmen, Kaffee trinken und erstmal abwarten, was passiert. Also manche müssen auch erstmal ein bisschen Vertrauen vielleicht fassen zu uns. Da bekommt auch keiner jetzt gleich ein Gespräch aufgezwungen. Also das ist so ganz in Ruhe und unaufgeregt und das klappt immer ganz gut.
Das glaube ich. Jetzt heißt es ja Suppenkirche. Heißt es, jede Woche gibt es eine andere Suppe oder wie stelle ich mir das vor?
Also Suppe gibt es auch, aber nicht immer. Es gibt immer das, was man so gute Hausmannskost nennt. Also es wird wirklich immer frisch gekocht. Wir haben für jeden Donnerstag im Monat ein festes Team zugeteilt. Also daher auch diese hohe Anzahl an Ehrenamtlichen, weil sonst auch einfach die Arbeit zu viel wäre. Ne? Das ist ein langer Tag natürlich auch, von daher auch unterschiedlich eingeteilt. Und so haben wir, je nachdem, welche Teams es sind, also manche kochen gerne Suppe, manche kochen auch gern schon mal vegetarisch. Ein anderer sagt, mir ist das ein Herzensanliegen, dass es hier auch mal ein Stück Braten gibt mit Kartoffeln und Gemüse. Das ist so ganz offen eigentlich bei jedem Team, was die sich da so überlegen.
Wenn ich mal so frage, es kommen ja Männer und Frauen, sehen Sie da irgendwie einen Unterschied zwischen den Geschlechtern? Wie soll ich das jetzt formulieren? Trauen sich eher Männer zu kommen oder sind Frauen zurückhaltender oder vielleicht auch ein bisschen mehr schambehaftet, ob sie überhaupt reinkommen sollen? Ich weiß es nicht ganz genau, aber sicherlich haben Sie da auch Erfahrungen diesbezüglich.
Ja, also man muss sagen, grundsätzlich hält sich das in etwa die Waage der Frauen- und Männeranteil bei den Gästen, die wir haben. Man kann bei der Altersstruktur sagen, dass es eben 2/3 der Gäste sind älter als 60 Jahre, 1/3 liegen eben darunter. Und wenn ich jetzt eben schaue, wo könnte da ein Unterschied liegen oder was beobachten wir, würde ich sagen, eher in der Ursache der Bedürftigkeit oder auch beim Umgang damit. Jetzt ist es bei den Frauen so, dass wir eben dort oft die Altersarmut beobachten können, dass wir häufig geringe oder keine Altersversorgungsansprüche sehen oder oftmals auch nur abgeleitet über den Ehepartner. Es ist ja generell auch so, dass der Anteil von Frauen höher ist als bei Männern, was Grundsicherung im Alter anbelangt. Und es gibt natürlich auch mehr alleinstehende Frauen. Alleinerziehende ist natürlich da auch so ein Punkt, wenn ich auf die Ursachen von Bedürftigkeit schaue. Frauen mit Migrationshintergrund, das kommt eher seltener vor bei uns. Da gibt es eher andere Anlaufstellen, die da bevorzugt werden, denke ich. Und was ich eben noch sagte, der Umgang mit der Armut, also wir beobachten, dass Frauen, für Frauen die Bedürftigkeit häufiger schambehaftet ist. Also wir beobachten, dass sie sich eher versuchen, ohne institutionelle Hilfe durchzuschlagen. Und sie wollen jetzt auch nicht als bedürftig unbedingt identifiziert werden. Also bei älteren Frauen ist es auch so, kurz nach dem Krieg aufgewachsen, die sind häufig so bescheiden und gehen so kreativ damit um, dass es oft gar nicht auffällt. Und ich würde sagen, Frauen nutzen eben die Möglichkeit, da in der Suppenkirche auch ein bisschen die Gemeinschaft zu haben. Sie wollen sich vernetzen. Also da gibt es so richtige Stammtische auch zum Teil, die sich da gebildet haben und die sich untereinander helfen, eben auch mit Tipps, wo man Hilfe und Unterstützung bekommen kann. Ja. Das sind eigentlich so die Dinge, die wir so beobachten.
Das ist super. Mit der Unterstützung, mit den Tipps, was kommt denn da so jetzt gerade, speziell natürlich bei Frauen, weil wir ja das Thema Frauen und Armut auch besprechen, was kommt denn da speziell so an Themen vor? Also natürlich, das hatten Sie schon gesagt, die kleine Rente, die ja wirklich auch, also selbst wenn ich an meine eigene Rente denke, die wird ja, wenn man immer nur halbtags gearbeitet hat oder eben auch lange Familienzeiten hatte, schon deshalb nicht sehr hoch sein. Darauf basierend kommen natürlich noch viele andere Themen, denke ich mal. Mit welchen Themen sind Sie denn da konfrontiert?
Ja, also einerseits die Altersarmut, was wir hatten. Da geht ja oft auch mit einher die Wohnungsnot, die wir haben, die sich bei uns in Euskirchen jetzt natürlich im Zuge der Corona-Pandemie und jetzt gerade auch im Zuge der Flutkatastrophe erheblich verschärft hat, ne? Das sind drängende Themen. Kinderarmut ist natürlich auch ein drängendes Thema. Und da schauen wir eben, also wir verstehen uns als Suppenkirche natürlich nicht so, dass wir jetzt da die Ursachen der Armut an sich beheben können, aber wir versuchen eben Hilfe zu vermitteln, soweit das möglich ist, ne?
Ich kenne es von Kirchengemeinden ja auch so, dass sie einen gewissen diakonischen Betrag haben, den sie auch einsetzen könnten. Ne? So stelle ich mir das vor.
Genau.
Und in puncto auf die Wohnungsnot ist natürlich schwierig, aber schön, dass ja auch in so einer Stadt wie Euskirchen viele, viele kennen und vielleicht wirklich über diese Mund-zu-Mund-Propaganda, so will ich das jetzt mal sagen, über das Berichten vielleicht auch da nochmal Hilfe kommt einfach, weil das ist natürlich etwas, wo wir ansonsten ja sehr wenig Hilfe einfach auch schaffen können, ne? Also Wohnungsnot ist ja an sich auch ein sehr großes Thema und es muss ja auch bezahlbarer Wohnraum sein, das kommt ja noch dazu.
Ja, richtig.
Okay, noch eine Frage. Die Suppenkirche ist eins Ihrer Projekte. Sie haben, glaube ich, aber als Ehrenamtskoordinatorin ja auch noch andere Projekte.
Ja, das sind Besuchsprojekte, die wir haben. Also unser Besuchsdienstprojekt, mit dem es ursprünglich angefangen hat, also auch die Schaffung meiner Stelle, ist das Projekt Unterwegs zu Menschen, bei dem wir eben Menschen besuchen, die ja einer Unterstützung bedürfen. Und das eben auch unabhängig vom Alter, wo es beispielsweise auch um Familien geht, um Alleinerziehende. Manchmal geht es auch um temporäre Unterstützung, die wir eben über Ehrenamtliche ermöglichen. Da geht es um Hausaufgabenhilfe oder vielleicht die Rückkehr aus dem Krankenhaus und danach eben übergangsweise wieder in den richtigen Alltag zu finden. Das ist so das Hauptprojekt, was ich auch noch mit betreue.
Sie betreuen das sozusagen als Hauptamtliche, indem Sie die vielen Ehrenamtlichen schulen oder begleiten, oder sind Sie auch selber mehr oder weniger involviert? Wie schaffen Sie das denn? Ich meine, das kann man ja als, ich weiß nicht, ob Sie eine volle oder eine halbe Stelle haben, das kann man ja als ein Mensch, Menschen gar nicht alles bewerkstelligen.
Ja, also da spielen natürlich schon alle Bereiche rein, die Sie so erwähnt haben. Also ich verstehe mich da als Schnittstelle auch zwischen Haupt- und Ehrenamt. Ich koordiniere das. Ich habe aber ja auch einen Diakon an meiner Seite, der beispielsweise bei den Fortbildungen eben auch mich erheblich unterstützt und den Vorbereitungen, die wir für Ehrenamtliche anbieten, auf diese Besuche beispielsweise. Ja, und es gehört natürlich auch dazu, ja, die einzelnen Fälle zu vermitteln, und dafür muss ich die natürlich auch kennen. Also ich bin natürlich bei den Besuchen dann nicht dabei, aber um eben Besuche zu vermitteln, muss ich mir auch ein Bild der Situation vor Ort machen. Und das gehört natürlich auch mit dazu und ist eine halbe Stelle. Ja, das stimmt.
Also das heißt wirklich, man bespricht vielleicht die Fälle auch im Team oder guckt, wer geht da hin, wer kommt mit wem gut klar. Eine Schulung muss ja dann irgendwie auch zum Thema, weiß ich nicht, Kommunikation. Also es ist ja eigentlich eine Bandbreite, stelle ich mir mal vor, so wie wir das vielleicht auch aus den Besuchsdiensten kennen in Kirchengemeinden, die aber meistens ja das Thema haben, wir besuchen Menschen, die, was weiß ich, Geburtstag haben und dann ab 75 oder so. Das ist ja jetzt in Ihrem Fall doch nochmal ein bisschen anders, weil es auch vielfach eine Sozialarbeit ist. Also brauchen die Menschen neben dem Gespräch ja eben noch, das hatten Sie ja auch eigentlich schon sehr schön beschrieben, diese Möglichkeit der Hilfestellungen, und da drin müssten ja im Prinzip Ihre Ehrenamtlichen auch unterstützt und geschult werden. Ist das so richtig, wie ich das so zusammenfasse?
Ja, ist richtig. Also es ist so, dass eben das Fortbildungsangebot für diese Gruppe über das hinausgeht, was jetzt Geburtstagsbesuche beispielsweise machen. Und da gibt es eben also fortlaufend auch jährlich immer wieder Fortbildungstage, und es hat für die Gründung der Gruppe auch bestimmte Fortbildungen gegeben, also was Gesprächsführung anbelangt, was die Arbeit mit Trauernden anbelangt. Da gab es beispielsweise einen Tag zum Thema Notfallseelsorge, mhm, oder auch zum Thema Betreuung, um da eben auch so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben, je nachdem, wie ich da eben Hilfe und Unterstützung vermitteln kann. Genau.
Mhm. Prima. Wer die Suppenkirche finanziert. Ich gehe mal davon aus, dass das die Kirchengemeinde in Euskirchen ist.
Oder das Projekt ist rein spendenfinanziert. Also okay, es wird nicht über die Gemeinde finanziert.
Also rein spendenfinanziert, aber nicht noch durch Zuschüsse vom Land oder der Stadt Euskirchen oder vielleicht so eine Mischung, Mischkalkulation auch.
Nein, also rein spendenfinanziert.
Dann ist ja umso toller, dass es das gibt. Wobei ich auch immer meinen Ehrenamtlichen, mit denen ich zu tun habe in der Frauenarbeit, sage, ihr sollt jetzt nicht noch bezahlen, ne? Also diese Fahrten, die ihr macht, diese Telefonate, die ihr führt, wenn ihr einen Besuch habt, Kaffee und Kuchen oder was es dann eben auch noch gibt. Da sind die Ehrenamtlichen aber oft schlecht zu bremsen. Also auch da müsste man einfach noch mal gucken, wo überhaupt all eigentlich die Spenden herkommen. Meine Abschlussfrage wäre aber, welche Wünsche haben Sie denn in Bezug auf Ihre Arbeit? Also ich frage jetzt nicht, was müsste sich so grundlegend ändern, weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein super schönes Projekt, was wirklich viele, viele Menschen erreicht, und auch diese Schulung der Ehrenamtlichen an sich hat einfach auch schon vieles für die Menschen selbst vor Ort. Also ich stelle mir jetzt so richtig vor, dass es wirklich auch eine nette Gemeinschaft und eine nette Gruppe ist. Also sowohl von denen, die zum Essen kommen, als auch eben von denen, die da eben helfen und unterstützen. Trotzdem denke ich, dass Sie noch das ein oder andere oder den ein oder anderen Wunsch haben in Bezug auf Ihre Arbeit.
Ja, wir haben natürlich den Wunsch, dass wir dieses Projekt fortführen können. Man muss ein bisschen trennen, die Suppenkirche von dem Besuchsdienstprojekt. Das sind ja zwei verschiedene Projekte. Bei der Suppenkirche ist es so, sie ist eben rein spendenfinanziert. Also von daher hoffen wir natürlich immer, dass es weitergeht, dass wir Unterstützer finden. Die finden wir zum Teil in privater Ebene, aber teilweise gibt es auch Unterstützung von Firmen beispielsweise oder von Vereinen. Da sind wir natürlich weiterhin darauf angewiesen. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Unterstützung von ehrenamtlicher Seite. Das macht uns im Moment keine Schwierigkeiten, dort Ehrenamtliche zu finden. Aber ich hoffe, dass sich das eben auch in Zukunft weiter so verhält. Und ich wünsche mir grundsätzlich, dass wir als Kirche uns eben auch öffnen. Das Projekt zeigt ja ganz gut, dass es möglich ist, nah an den Menschen dran zu sein, sich auch mit dem Quartier zu vernetzen. Und das ist uns an der Stelle ganz gut gelungen in Euskirchen. Da würde ich mir wünschen, dass wir da an dieser Stelle weiterarbeiten. Jetzt vielleicht auch nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in anderen Gemeinden. Und dass wir uns da gut vernetzen können. Jetzt auf unsere Situation vor Ort auch, würde ich mir mehr Vernetzung wünschen, auch zwischen den verschiedenen Trägern und der Angebote, die es gibt. Dass wir da gemeinsam einfach weiter dran arbeiten können.
Das ist super. Vernetzung würde auch noch mehr Menschen erreichen. Sie haben ja ganz klar gesagt, es geht uns nicht nur um Leute, die in Kirche sind oder die dann auch wieder in der Kirche irgendwo vorkommen, sondern es geht uns wirklich auch um Menschlichkeit, um uns, um Menschen in Armut zu kümmern, was ja für uns Christen und Christinnen ja auch ein Auftrag Gottes ist. Aber ich finde auch, oder ich kann das gut verstehen, dass Sie nochmal sagen, wie wichtig die Vernetzung eben auch ist mit kommunalen Stellen oder anderen Stellen, die solche Hilfe anbieten können. Bis dahin, dass vielleicht auch so eine Suppenkirche auch nochmal von einer Nachbarstadt oder Nachbargemeinde aufgegriffen wird oder eben auch nochmal an einem zweiten Tag angeboten wird in der Woche, je nachdem, wie das dann letztendlich aussieht. Aber ich denke, da sind Sie ja als Hauptamtliche, haben Sie da ja wirklich auch Möglichkeiten, noch andere Menschen, andere Gruppen auch nochmal anzusprechen. Das finde ich super. Also da wünsche ich Ihnen einfach ganz, ganz viel Erfolg.
Ich würde nochmal wiederholen, was ich zuletzt gesagt habe bei den Wünschen für die Arbeit. Ich finde ganz wichtig, dass wir als Kirche uns öffnen und auf die Menschen zugehen, für die wir da sind, und dass wir nicht nur einem kleinen Teil unserer Gemeindemitglieder etwas anbieten, sondern eben allen Gemeindemitgliedern, und dass wir eben auch einem sozialdiakonischen Auftrag nachkommen und den nicht ausschließlich delegieren an andere Stellen, wie die Diakonie zum Beispiel. Und ich glaube, dass das wichtig ist, um eben unsere Kirche auch zukunftsfähig zu gestalten.
Ja, prima. Also da stimme ich Ihnen voll zu, ganz klar. Ja, dann Frau Hoffmann, dann sind wir eigentlich schon am Ende und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute für Ihre Arbeit und dass Sie einfach nach wie vor viele Menschen erreichen können und auch Freude an Ihrer Arbeit haben. Aber ich glaube, das kam schon so ein bisschen rüber, dass es auch eine Stelle ist, die Sie wirklich mit Herzblut machen.
Vielen Dank.
Ja, dann danke fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und der nächste Podcast beschäftigt sich dann wieder mit dem Thema Frauen und Armut.